Hi, hier ist Jones und wenn du diese Folge hörst, dann hörst du ein Special in unserer aktuellen Sommerpause. Wir haben aktuell Sommerpause, zumindest was die normalen Gespräche, Interviews und regulären Folgen betrifft. Stattdessen hörst du hier zweimal pro Woche im Juni, immer donnerstags und sonntags, ein Kapitel aus meinem aktuellen Hörbuch Match. Falls dir das Hörbuch gefällt und du es kaufen möchtest, um es zum Beispiel in deiner eigenen Geschwindigkeit ohne Unterbrechungen zu hören, dann findest du den Link im Beschreibungstext unterhalb von mir oder du gehst direkt auf reinundraus.com/match in deinem Webbrowser. Und wenn du merkst, dass dich diese Themen berühren und du wirklich tiefer damit arbeiten möchtest, mit deinen Mustern, mit deinen Prägungen, mit den Themen, die immer wieder in der Liebe auftauchen, dann gibt es aktuell noch die letzten Plätze in diesem Jahr in unserem Retreat. Dort erlebst du die echte Erfahrung, die Persönlichkeitsentwicklung und Heilung in und mit den intimen Lebensbereichen. Auch dazu findest du alle aktuellen Termine und die Möglichkeit zur Bewerbung in den Shownotes oder direkt auf unserer Website www.reinundraus.com. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und viele tiefe Erkenntnisse mit dem heutigen Kapitel aus Match. Dein Jones. Kapitel 5 Duo. When the ego runs the show, intimacy becomes impossible. Terry Real. Duomatisch. Jeder Mensch, den du liebst, trägt das Echo der Vergangenheit in sich. Deine Eltern, deren Eltern, deren Eltern. Generation auf Generation, ineinander gestapelt wie Matroschkas. Geprägt vom selben patriarchalen Denken, denselben Mängeln, Bedürfnissen und Prägungen. Was wir als Liebe gelernt haben, war oft Anpassung, oft Überleben und selten Wahrheit. Wenn du als Kind regelmäßig korrigiert, kritisiert, alleingelassen oder mit Verantwortung überfrachtet wurdest, dann erscheint das auf den ersten Blick wie normale Erziehung. Doch im Zustand eines kindlichen Gehirns wird nichts bloß gehört. Es wird geglaubt. Nicht als Meinung des Gegenübers, sondern als unumstößliche Wahrheit über das eigene Wesen. Was gesagt wird, wird zu dem, was ich bin. Aus »Das darf man nicht« wird »Ich bin böse«. Aus »Du kannst das besser« wird »Ich bin nicht gut genug.« Die Sätze anderer werden zu den Sätzen in uns. Daraus bauen wir schließlich das Gefängnis unserer Ego-Identität. Die Geschichte, die wir über uns selbst erzählen und so lange wiederholen, bis wir sie für wahr halten. Wir glauben, so zu sein, wie uns jemand einst gesehen hat, durch die Augen der Kritik, durch den Filter der Angst oder der Erwartungen. Aus diesen inneren Bildern entwickeln wir nicht nur unsere eigenen Limitierungen, sondern auch unsere Ansichten über andere. Wir werden misstrauisch, beschuldigen und interpretieren das Verhalten unserer Partner durch die Brille vergangener Schmerzen. Wir externalisieren das, was in uns selbst unbearbeitet geblieben ist. So tragen wir eine grundlegende Angst in uns, weil wir nie ganz so sein durften, wie wir eigentlich waren. Stattdessen haben wir gelernt, was man aus uns machen wollte. Unsere Energie bleibt stecken. In alten Geschichten, alten Rollen, alten Sätzen. Solange wir diese Geschichten nicht erkennen, projizieren wir sie weiter in unsere Beziehungen. Dann werden wir Opfer, klagen an, machen den anderen verantwortlich für unser inneres Wetter. Wir halten an Groll fest, an Enttäuschung und an der Vorstellung, dass jemand im Außen etwas tun müsste, damit wir endlich Frieden finden. Dass Liebe sich dadurch beweisen müsse, dass der andere uns richtig behandelt. Doch kein Verhalten kann heilen, was in uns selbst nicht gesehen, nicht gefühlt und nicht angenommen wurde. Hinter jeder Verteidigung und jeder Anklage, hinter jeder emotionalen Eskalation steht am Ende ein einziger, stiller Hilferuf. Sieh mich, liebe mich, halte mich. Diese Sätze sind der Kern in jedem Konflikt, auch wenn er sich als Angriff oder Rückzug verkleidet. Paradoxerweise machen wir durch unsere Reaktion oft genau das Gegenteil von dem, was wir uns eigentlich wünschen. Wenn ich mich wertlos fühle, erschaffe ich Situationen, in denen ich mich wieder wertlos erleben kann. Wenn ich mich unsicher fühle, fordere ich Sicherheit so vehement ein, dass mein Gegenüber sich zurückzieht und meine Unsicherheit bestätigt sich. Wenn ich Angst habe, verlassen zu werden, ziehe ich mich selbst zurück, bevor der andere es kann. So schaffe ich exakt das, was ich fürchte. Ich verwechsle Kontrolle mit Schutz. Ich agiere aus Angst, aber die Angst geht dadurch nie weg. Sie wird nur zum Drehbuch meines Beziehungslebens. Meine Beziehung zeigt mir täglich das, was schon lange in mir schlummert. All das wird in der Beziehung zum Kampf von zwei Egos. Zwei Masken, die sich Schmerz zufügen, obwohl sie einst als Selbstschutz gegen den Schmerz errichtet wurden. Sie sind unsere Überlebensgeschichte in der Verteidigungshaltung. Nicht unser wahres Wesen, sondern unser innerer Bodyguard. Er ist aufgestellt gegen Demütigung, Kontrollverlust und Liebesentzug. Das Ego ist nicht böse und es ist nicht schuld. Es will uns nur bewahren. Doch je lauter es wird, desto weiter entfernt es uns von echtem Kontakt zueinander. Das Ego will nicht lieben. Es will Liebe. Es will überleben und muss sich deshalb immer wieder inszenieren. Es will die Kontrolle. Es stellt Regeln auf, wie die Liebe zu funktionieren hat. Doch die Liebe, die es einfordert, verliert es. Es zieht Mauern hoch, wo Verbindung entstehen will. Es streitet nicht um Wahrheit, sondern um Sicherheit und sabotiert damit oft genug genau das, was Sicherheit schaffen würde. Und so scheitern nicht nur wir, sondern mit uns Millionen andere. Unsere privaten Dramen fügen sich in ein kollektives Muster, ein kulturelles Scheitern an der Liebe. Und damit werden wir zu einer Statistik. Je nach Jahr werden in Deutschland etwa 35-40% aller Ehen geschieden. Diese Zahl beinhaltet nicht die Beziehungen, die sich davor trennen, und nicht den Anteil an Menschen, die in den verbleibenden Ehen in konstantem Streit und Schmerz leben oder still und heimlich vor sich hin leiden. Wären Beziehungen eine Fluggesellschaft, würdest du Zug fahren. Überall Abstürze, Turbulenzen und katastrophale Landungen. Man würde den Flugverkehr sofort einstellen, die Flugzeuge untersuchen, für die Piloten ein psychologisches Gutachten erstellen lassen und feststellen, die haben ja gar keinen Pilotenschein. Polaritäten auf Crashkurs. Das sind zwei Menschen in ihrem eigenen Prozess, auf ihrem ganz eigenen Bewusstseinsstand, mit ihren Persönlichkeiten, Prägungen und Steinen im Rucksack des Lebens. Diese beiden treffen aufeinander und heben gemeinsam ab. Wie könnte es anders sein, als dass die wirkliche Erfahrung vom Fliegen in der Luft passiert, dort, wo die beiden im Cockpit aufeinandertreffen, wo sie zu zweit jeweils einen Steuerknüppel in der Hand haben und beide als Fahrschüler um Gas und Bremse streiten. Dort oben gehen diese Menschen die Odyssee an und navigieren ihre Flugzeuge im Bauch. Er hat gelernt, sich nicht zu viel zu zeigen. Gefühle waren gefährlich, also wurde er stark, kontrolliert und unberührbar. Sie hat gelernt, den anderen zu halten, statt sich halten zu lassen. Nähe war nie sicher, also kontrolliert sie, besänftigt oder zieht sich zurück, bevor sie wieder zu viel spürt. Die beiden begegnen sich und glauben, verliebt zu sein. In Wahrheit aber verlieben sich ihre Muster ineinander. Ihre Überlebensstrategien erkennen sich gegenseitig wieder wie zwei Puzzleteile im falschen Bild. Er sieht in ihr die nährende Kraft, die ihn weich machen könnte. Sie sieht in ihm die Stärke, die ihr Halt geben könnte. Für einen Moment scheint es Magie zu sein, doch in Wahrheit geschieht etwas anderes. Einer wird zum Heilsbringer für das, was der andere in sich verloren hat. Die Bühne ist bereit. Das Stück beginnt. Doch was als aufregender Start begann, gerät in die Flugbahn von geheimen Erwartungen, Hoffnungen und Verletzungen. Was jetzt folgt, ist keine Geschichte über romantische Liebe, sondern über die verdeckten Kräfte, die uns zueinander führen und voneinander entfernen. Verunsicherte Männlichkeit trifft auf kontrollierende Weiblichkeit. Oder künstliche Stärke trifft auf gewohnte Unterwerfung. Klingt nach einem Match, aber es ist nie genug. Warum? Weil beide weg von ihrem eigenen Zentrum im Gegenüber genau die Wirksamkeit suchen, die sie im Innern verloren haben. Es ist, als bräuchte der Bauplan, den ich in mir trage, die Stützsäule, die du mir bietest. Lass uns diese Dynamiken näher betrachten. Erste Version: Die ängstlichen Männer brauchen das starke Feminine, um zu heilen. Sie brauchen die Kraft, den Zuspruch und das Lob, die sie bei ihren Müttern und Vätern vermisst haben. Die starke Frau trifft in diesem Fall wieder auf die schwache Männlichkeit, die sie nicht selten in ihrem Vater erlebt hat. Sie erhält einen Jungen, um den sie sich kümmern kann, einen Partner, der mehr Sohn als Mann ist. Sie bekocht, organisiert, motiviert und hält zusammen, was auseinanderfallen zu droht. Er lehnt sich an, lässt sich tragen, lässt sich retten. Für sie ist das zunächst vertraut und sogar erfüllend, weil sie die Rolle kennt. Diejenige, die alles im Griff hat, die stark ist, die gebraucht wird. Für ihn fühlt es sich an wie Erlösung. Endlich eine Frau, die nicht nur Partnerin, sondern auch Mutterersatz ist. Ihre Energie will noch immer nur das eine, den Mann sichern, damit das Feminine sicher ist. Er bekommt die Grenze, an der er Sicherheit und Kontur findet. Sie erhält den Mann, der nicht gefährlich wird, den sie besitzen kann. Das Problem entsteht, wenn im Verlauf der Beziehung der feminine und maskuline Pol langsam kippen. Sie kommt auf Dauer in ihre Unsicherheit, denn der ängstliche Mann, den sie kontrollieren kann, ist nicht die starke Männlichkeit, die sich das Mädchen in ihr wirklich wünscht. Ihre Angst kommt tief aus dem Untergrund zurück und sie wünscht sich gleichzeitig, was sie nicht ertragen kann: einen sicheren, unabhängigen Mann, der weiß, was er will. Er kommt mit der Zeit in seine Verschmelzung, denn die starke Frau, die ihn beschützt und bemuttert, wird so mächtig, dass er den Schmerz seiner eigenen Unwirksamkeit zu spüren bekommt. Bedient werden ist komfortabel, doch jede Herausforderung erinnert ihn daran, dass er selbst es ist, der wachsen muss. Bei beiden sind Schatten geweckt. Was jetzt in die Heilung gebracht werden könnte, spielt sich aber in Konflikten aus, die keiner von beiden wirklich versteht. Zu Beginn hat doch alles so gut gepasst. Was ist denn auf dem Weg passiert? Version 2: Die kompensierend starken Männer finden ihr Objekt der Begierde in schwachen Frauen. Ihre Männlichkeit ist gestellt, deshalb wären sie in Gefahr, wenn wirklich starke Frauen ihnen diesen Spiegel vorhalten würden. Sie lieben daher die hübsch angepassten Frauen, denn durch deren Unterwerfung ist ihnen der erhabene Platz in der Hierarchie der Macht automatisch sicher. Auch die Frau findet dadurch zunächst ihren Platz in der Sicherheit, die sie sich durch seine Dominanz, wenn auch künstlich, sehnlich erhofft. Der Junge im Mann wird zum Vater und erhält eine Tochter in der Frau. Beide fühlen sich wohl in dieser Konstellation, denn sie rekonstruieren eine erzwungene Familienwelt, wie sie im Patriarchat zu funktionieren hat. Doch in dieser Scheinwelt liegt bereits der Keim des Scheiterns. Er lebt von ihrer Schwäche, sie von seiner gespielten Stärke. Er braucht sie klein, damit er groß sein kann. Sie braucht ihn überhöht, damit sie Halt findet. Für beide ist es ein Handel, kein Gleichgewicht. Sie erträgt seine Härte, weil sie ihr Schutz verspricht und übersieht, dass darunter Leere steckt. Er genießt ihre Anpassung, weil sie ihn überhöht und ignoriert, dass er ohne diesen Spiegel selbst unsicher ist. Anfangs fühlt es sich an wie Ordnung, klare Rollen, klare Macht. Doch bald beginnt das Bild zu bröckeln. Beide gestalten die Beziehung aus dem unbewussten Schatten. Beide sind konform mit einer Struktur, die nicht aus der eigenen Integrität und Energie gelebt wird, sondern ein Schauspiel darstellt, das nur so lange funktioniert, wie sie in ihren angepassten Positionen bleiben. Auf der einen Seite spürt sie intuitiv, dass seine vorgegebene Stärke auf Unsicherheit basiert, die sie selbst unsicher macht. Er weiß, dass er sich nur so lange sicher fühlt, wie er sie unter seiner labilen Kontrolle hat. Bewegt sich etwas in diesem Konstrukt, spürt sie beispielsweise eine Anziehung zu einem anderen Mann, stürzt das gesamte Gebäude ein. Er kommt in die Eifersucht, sie erlebt ein ungewohntes Freiheitsgefühl. Denn was sie beide im Untergrund längst vermutet haben, zeigt sich jetzt deutlich an der Oberfläche. Seine Stärke war nur die Reaktion auf seine Angst, nicht gut genug zu sein. Ihre Bindung war gebaut auf gewohnter Unterwerfung. Wo ihre Unterwerfung endet, endet seine Macht. Und damit kommen beide verletzten Kerne zum Vorschein. Vom Muster zum Spiegel. Genau dann, wenn die unangenehmen Wahrheiten langsam durchsickern und wenn die alten Rollen bröckeln, gerät das Schauspiel ins Wanken. Ein neues Spiel beginnt. Aus dem Duo wird das duomatische Beziehungstheater. Was einst zwei Menschen waren, wird zu einem sich gegenseitig aktivierenden System. Und was da aktiviert wird, sind erneut die Überlebensmuster, die wir als Schutz vor dem Kontrollverlust gelernt haben. Diese Muster bäumen sich auf, um nie mehr das zu erleben, was sie einst als so überwältigend und schmerzhaft erlebt haben. Die Verteidigung läuft automatisch an. Sie ist reaktiv und vorwurfsvoll. Die andere Person wird nicht mehr als eigenständiger Mensch gesehen, sondern als Auslöser erkannt, gegen den sich gewehrt werden muss. Das Gegenüber wird zum Feindbild und zum Spiegel, den man lieber zerschlagen möchte, als hinzusehen. Der Spiegel meines Partners wird zur Schuldprojektion statt zur Selbsterkenntnis. Du machst mich traurig. Du bringst mich zur Weißglut. Du bist so kalt. Du bist schuld. Du hörst nie zu. Du machst alles kaputt. Du. Was eigentlich in mir liegt, was aus meiner Prägung stammt, wird jetzt dem Gegenüber zugeschrieben. Ich reagiere nicht mehr auf dich. Ich reagiere auf meine Vergangenheit, gespiegelt in dir. Das ist unsere gewöhnliche Reaktion. Wir sprechen nicht mehr miteinander. Wir spiegeln einander nur noch unsere Wunden. Wogegen wir kämpfen, sind wir selbst, getäuscht durch die Illusion, das Spiegelbild wäre ein anderer Mensch. Wir wollen den Spiegel zerstören und vergessen, dass dahinter bereits ein weiterer Spiegel auf uns wartet. Niemand kann die Person im Spiegel verlassen. Unsere Schatten kommen durch die Reflexion anderer immer wieder ans Licht. Und das ist der Moment, an dem wir die Wahl haben. Gehen wir zurück in unbewusste Verteidigungsmuster, halten den Schmerz klein und flüchten in die Vermeidung? Oder sehen wir tief in den Spiegel und damit nicht in das Gegenüber, sondern zunächst tief in uns selbst? In uns fühlt es sich an, als würden wir ständig auf das reagieren, was andere tun. Personen kommen nah an unsere Grenzen, immer näher an unsere Identität und damit zwangsläufig an die verletzte Liebe, die in uns lebt. Je näher der andere an uns ist, desto intimer wird die Ebene, auf der wir uns spiegeln. Worte werden bedeutungsschwer, Missverständnisse wühlen Altes in uns auf, Verhaltensweisen berühren die Wunden unserer Liebe. Das alles scheint etwas zu sein, worauf wir reagieren müssen. Diese Themen werden dringlich und durch ihre Wiederholung werden sie immer gefährlicher. In Wirklichkeit passiert nur das. Ein anderer Mensch hat etwas gesagt oder getan. Punkt. Hätte diese Sache keine Bedeutung in uns, gäbe es keinen Anlass, darauf mit Wut, Trauer oder Angst zu reagieren. Stell dir vor, dass das, was dich als Aussage im Konflikt so triggert, von einer fremden Person in einer dir unbekannten Fremdsprache gesagt würde. Woran würdest du dich festbeißen, wenn dein Verstand keine Bedeutung für dich produzieren kann? Wo findet diese Bedeutung statt? Genau, in deiner Interpretation und in dem, was dein System aus einem bekannten Muster aktiviert. Andere sehen dich durch die Linse ihrer Wahrnehmung, aus ihrer eigenen Selbstwahrnehmung, aus ihrer Bewertung und aus ihren Wunden. Was sie tun oder sagen, ist ihr eigenes, etwas über sie selbst, von ihnen selbst. Aus ihrem eigenen Automatismus beschuldigen sie, versuchen zu kontrollieren, zu verletzen und zu dominieren. Das alles sind die Geister ihrer eigenen Vergangenheit, ihre eigene Notwendigkeit zu Angriff oder Verteidigung. Was in dir darauf reagiert, ist das, was bereits in dir lebendig war. Wenn durch die Aktionen und Reaktionen anderer Wut in dir ausgelöst wird, ist es in erster Linie deine Wut. Ein schmaler Grat, denn Wut ist gesund und gerechtfertigt, wenn sie deine Grenze, Werte und Gefühle verteidigt, weil du unberechtigt angegriffen wirst. Sie ist jedoch schlecht, wenn sie auf die Grenzen, Werte und Gefühle anderer einwirken muss, weil deren Freiheiten ein Gefühl des Angegriffenseins in dir auslösen. Wenn das der Fall ist, liegt der Trigger und damit die Wut in dir. Wir können aus einer Zitrone keinen Apfelsaft pressen. Was aus dir fließt, ist das, was bereits in dir war. Jemand bewertet deine Entscheidung als unklug. Würdest du reagieren, wenn du tief im Innern wüsstest, dass du intelligent bist? Jemand droht mit Strafe. Würde dich das triggern, wenn du absolut sicher in dir ruhst? Jemand droht dich zu verlassen. Würde dich das triggern, wenn du mit dir selbst absolut verbunden bist? Du könntest jeden dieser Trigger mit Wut verteidigen und ewig damit beschäftigt sein, die Resonanz in dir nicht fühlen zu müssen. Es ist das Ziel jeder Schattenarbeit, dir gewahr zu werden, dass Trigger auch deshalb Emotionen in dir auslösen, weil sie tiefe Glaubenssätze über dich berühren, weil ein Teil in dir glaubt, unklug, unsicher oder unverbunden zu sein. Du kannst aus jeder Beziehung fliehen, aber nie vor dir selbst. Alle scheinbar wirkungsvollen Reaktionen auf einen Trigger kann unser Ego fälschlicherweise als Gewinn interpretieren. Da ist dieser kurze Moment von Kontrolle und die scheinbare Überlegenheit über den alten Schmerz. Doch dieser Sieg ist hohl. Er bestätigt nur, was ich insgeheim sowieso schon glaube, dass es da etwas gibt, das beschützt werden muss. Und diese eine Reaktion, die altbekannte Schleife, hält den Schmerz am Leben. Der Schmerz wird nicht erlöst, sondern in Bewegung gehalten. Alles, was es eigentlich bräuchte, wäre die Fähigkeit, für einen Moment nicht zu reagieren. Da bleiben. Mich halten. Den Sturm im Innern spüren, ohne zu handeln. Die alte Reaktion nicht mehr zu füttern und ihr dadurch die Macht zu entziehen. Zwei Egos, ein Duo. Da sind wir beide also in Beziehung. Zwei Egos und zwei Nervensysteme. Zwei Menschen, die sich gegenseitig nicht nur wählen, sondern in Wahrheit einander finden. Über ein unsichtbares Band von Prägung, Hoffnung und Mangel. Wir träumen davon, dass dieses Gegenüber uns ganz macht, dass diese Liebe uns endlich die Sicherheit schenkt, nach der wir uns gesehnt haben, dass die Liebe bleibt, wenn wir uns zeigen, dass die Liebe uns hält, wenn wir fallen. Das denken wir nicht bewusst, aber auf der unbewussten Ebene geht es weiterhin um den Ausgleich aller Unsicherheiten, um den Ausgleich aller Unsicherheiten, um die Vermeidung der tiefsten Angst. All das, glauben wir, gehört zur Liebe dazu. Was folgt, ist das große Hollywood-Drehbuch aus Romantik, Herzschmerz und Heuchelei. Eine Liebe, die fast immer Bedingungen stellt. Du musst besonders sein, damit du gewählt wirst. Du musst dich anstrengen, um geliebt zu werden. Du darfst nicht zu viel sein, nicht zu bedürftig, nicht zu fordernd, nicht zu verletzlich. Liebe ist in diesem Narrativ etwas, das man sich verdient, erarbeitet, erkämpft. Nicht etwas, das man ist oder einfach gibt. Erinnere dich an die Filme deiner Kindheit. Die Geschichten, die du unbewusst eingesogen hast wie Luft. Sie erzählen selten von reifer Liebe. Viel öfter zeigen sie das Drama, das Hin und Her, das Spiel aus Anziehung und Rückzug, aus Missverständnis und Versöhnung. Es ist keine Liebe in Freiheit, sondern eine Liebe in Reaktion. Nähe wird zu einem Kampfplatz, auf dem beide versuchen, Kontrolle über das zu behalten, was eigentlich wild, zart und unkontrollierbar ist, das Bedürfnis, gesehen, gehalten, gehört und geliebt zu werden. In diesen Dynamiken erleben wir das Wechselspiel zwischen Anpassung und Zurückweisung, Scham und Angst, Kontrolle und Hingabe, Eifersucht und Vertrauen. Was wir uns von der romantischen Liebe erhoffen, wird zunehmend ein Arrangement von Erwartungen. Eine geheime Hoffnung, die eigenen Stärken des Egos leben zu können und niemals an den Schmerz darunter geführt zu werden. Romantik, das ist oft nichts weiter als ein stillschweigendes Abkommen, in einer Form zusammen zu sein, die als normal und gesund gilt. Und so entsteht das gewöhnliche Paar. Zwei Menschen, die ihre Rollen besetzen, ohne es zu bemerken. Ihre Prägungen sind längst in das Fundament der Beziehung eingegossen. Auf diesem Fundament wird ein Alltag gebaut, der nur oberflächlich stabil ist. Von außen betrachtet funktioniert dieses Schauspiel immer. Du tust dies für mich, ich tue das für dich und beide fühlen sich wohl und unaufgeregt. Das Zusammenspiel wird rational, logisch organisiert. Man spricht nicht über Prägungen, sondern über den Einkauf. Man schaut gemeinsam Serien, statt sich gegenseitig anzuschauen. Man schweigt in Momenten, in denen etwas gesagt werden müsste, und streitet über Dinge, die nicht das Problem sind. Es gibt Sex, aber immer weniger. Es gibt Phasen der Nähe, die meist nur Wiederholungen früherer Dynamiken sind. Bindung aus Bedürftigkeit, Distanz aus Angst, Kontrolle aus innerer Unsicherheit. Und manchmal, ganz unerwartet, bricht es hervor. Ein scheinbar harmloser Kommentar wird zur Explosion. Ein Blick genügt und jahrzehntelang angesammelter Schmerz reißt dem Ego die Maske vom Gesicht. Dann folgen Drama, Verletzung, Rückzug, vielleicht Tränen, vielleicht kalter Krieg. Und jeder denkt, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Es bleibt ein Schock im System, der irgendwann zum ersten Mal die gepflegte Realität verbogen hat. Welche unbewusste Seite sich da wie ein Dämon aus der Hölle gezeigt hat, welche Kräfte aus dem Schatten mobilisiert wurden, so hatten wir uns selbst noch nie erlebt. Was war mit mir los? Was war mit dir los? Auf der oberflächlichen Idee der Romantik wäre es leicht zu vermuten, vielleicht passen wir doch nicht so gut zusammen. Auf der tieferen Ebene passen wir genau, weil etwas viel Tieferes zum Vorschein kommt.